das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist mit dieser Welle wie schon mit denen zuvor. Anstatt sich ihnen rechtzeitig in den Weg zu stellen, laufen wir hinterher und werden nun auch noch überrascht von einer neuen Virusvariante, die das Zeug haben könnte, alles über den Haufen zu werfen, was bislang versucht wurde, um die Welle zu brechen. Dabei bekommen wir schon das alte Virus nicht in den Griff. Zwar geht heute zum ersten Mal die Zahl der Neuinfektionen ein wenig herunter, doch die Inzidenz bleibt auf einem Höchststand, weil die Politik aus Sicht der Wissenschaft wieder dieselben Fehler macht. Wenn etwas unternommen werden muss, scheint es immer zu früh oder zu streng, bis es zu spät ist. Die Mahnungen könnten klarer nicht sein.
Der kommende Winter hängt von unserem Verhalten ab und von der Entscheidung der Verantwortungsträger, kontaktreduzierende Maßnahmen zu erlassen.
Ja, wir brauchen sofort Kontaktbeschränkungen, um die Viruslast, die derzeit sehr hoch in der Bevölkerung ist, zu senken.
Diese Codes 2G, 3G, mit denen hat man eigentlich keine Erfahrung bisher gemacht in einer wirklichen Winterwelle. Wir haben hier ja eine Differenzierung geimpft versus ungeimpft, während wir aber genau so gar nicht wissen, wie denn die Übertragung, die Restübertragung durch die Geimpften ist.
Wir denken, dass im Dezember mit relativ großer Sicherheit der Peak erreicht ist, wenn wir zügig impfen, wenn wir die 2- bis 3G-Regelung mit Maske umsetzen.
Die Impfungen, die helfen zwar, aber die werden zum Peak erst bis im Dezember vielleicht führen, Mitte Dezember, dass wir da mal eine Kehrtwende erleben. Und bis dahin können wir es einfach nicht so weiterlaufen lassen.
Ja, es ist ja so, dass auch Geimpfte Viren weitergeben können und Viren in zum Beispiel in ihrem Nasenrachenraum haben können. Und daher hilft es nicht, wenn wir nur Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte machen.
Man muss die Handhabe haben, die gesetzliche Möglichkeit, dann auch einen Notschutzschalter oder einen sehr schnellen, zügigen Lockdown zu verhängen, falls das mal notwendig sein sollte, sei es mit Omikron, sei es mit einer anderen Variante, sei es mit einem neuen Virus.
Lieber jetzt einmal nochmal einen harten Lockdown, der dann auch kürzer dauern kann. Dann sind wir wahrscheinlich vielleicht vor Weihnachten schon wieder da draußen, als dass wir jetzt so halbherzig handeln und dann die Situation bis in den Januar reinschleppen.
Ja, noch scheut die Bundespolitik diesen Schritt und Forscher sagen heute auch, ein allgemeiner Lockdown sei vielleicht noch zu verhindern, wenn es uns gelänge, die Impfquote zügig zu steigern und alle Regeln einheitlich und konsequent anzuwenden. Doch anstatt an einem Strang zu ziehen, warfen sich bislang Bund und Länder gegenseitig vor, nicht ausreichend zu handeln. Nun aber zwingt die Not, die es längst in vielen Krankenhäusern gibt, alle Beteiligten dazu, sich zusammenzuraufen, morgen in einer eilig einberufenen Konferenz. Martin Schmidt.
Der Baum ist da. Er leuchtet schon vorm Bundestag. Es ist diese Jahreszeit, in der es kalt, nass, aber irgendwie doch schön ist. Vorfreude auf Weihnachten. Lichter überall, Advent eben. Doch wieder vermiest Corona die Stimmung. Frohe Kunde hat Baden-Württembergs Ministerpräsident keine mit ins Impfzentrum gebracht. Keine Lebkuchen, kein Christstollen, dafür neue Corona-Maßnahmen. Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sollen im Ländle massiv beschränkt, sogar untersagt werden.
Die Kontakte müssen reduziert werden und zwar auch radikal. Leider gilt es auch für Geimpfte nicht. Auch sie können die Infektion übertragen und auch selber infiziert werden.
Auch im saarländischen Landtag nicht mal ein Hauch von Vorweihnachtsstimmung. Die Lage ist ernst. Gegen die vierte Corona-Welle daher auch hier weitreichende 2G-Regeln für Innenräume, dazu Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte.
Diese Einschränkungen sind wir auch denjenigen schuldig, die sich Tag für Tag rumlegen auf unseren Intensivstationen, in den Arztpraxen, wenn sich nämlich Ungeimpfte wieder dort jetzt tummeln, weil sie schwerwiegend krank werden. Da gibt es einfach kein Verständnis mehr dafür. Und deswegen setzen wir hier jetzt einfach auch ein Stoppschild vor die Nase bei Menschen, die nicht geimpft sind.
Ein romantischer Weihnachtsmarktbummel, Adventsnormalität. In Berlin geht das noch. Aber sollte das auch? Nein, heißt es in Brandenburg, Sachsen oder Bayern. Die Infektionszahlen hoch, die Hütten dicht. Vielleicht ist das erst der Anfang. Lockdown statt Glühwein? Schon morgen könnte eine vorgezogene Bund-Länder-Telefonkonferenz erste Schritte dafür einleiten. Befürworter gibt es schon.
Die Leopoldina mahnt uns, drängt uns zu weiteren Kontaktbeschränkungen. Das muss eins der Themen sein, das wir gemeinsam zwischen Bund und Ländern besprechen werden. Dazu kommt das Thema Impfpflicht, auch Wirtschaftshilfen für den Fall der Fälle.
Es sind vor allem solche Bilder, die es auch durch eine Impfpflicht möglichst bald nicht mehr geben soll. Intensivpatientenverlegung wie hier im Erzgebirge. Die Krankenhäuser am Limit, die Notversorgung in Gefahr. Von FDP, SPD und auch den Grünen vorsichtige, aber klare Signale. Inklusive Schulschließungsidee vor Weihnachten.
Zu den Maßnahmen, die angedacht werden müssen, gehört meiner Ansicht nach auch zu überlegen, ob die Weihnachtsferien vorgezogen werden müssen und die Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht müssen getroffen werden.
Es ist doch eigentlich diese schöne Zeit im Jahr. Nass, kalt, aber mit wohligem Grundgefühl, mit Vorfreude aufs Fest, auf Feiern mit Familie, mit Freunden. Doch wieder scheint all das weit weg. Die zweite Corona-Weihnacht steht an und es fühlt sich nicht viel anders an als beim ersten Mal.
Und zugeschaltet ist mir jetzt der Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen, der für die Grünen im Bundestag sitzt und selbst Mediziner ist. Guten Abend, Herr Dahmen.
Guten Abend.
Die Ampel hat immer gesagt, einen bundesweiten Lockdown für Geimpfte wird es nicht geben. Ist dieses Versprechen jetzt noch zu halten?
Ja, ich halte nichts davon, dass wir in dieser Pandemie, die uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, ganz konkret im Besonderen auch durch neue Mutationen irgendetwas ausschließen. Da sind wir schlecht beraten. Deutlich ist, wir brauchen mehr an Maßnahmen, um diese vierte Welle zu brechen und uns vor einer neuen, offensichtlich deutlich anstrengenden Mutation zu schützen.
Was heißt denn das konkret, mehr an Maßnahmen? Alle Bereiche, in denen beispielsweise das Ansteckungsrisiko besonders hoch ist, also Veranstaltungen, Bars, Clubs, auch Restaurants, bundesweit zu?
Ja, ich glaube, wir bekommen um gezielte Schließungen überall dort, wo die Fallzahlen jetzt so eklatant hoch sind, und das ist die überwiegende Anzahl der Bundesländer in unserem Land, nicht drumherum, dass wir Großveranstaltungen absagen, insbesondere dort, wo sie drinnen stattfinden, dass wir Clubs, Bars, Gastronomie schließen und auch, dass wir das, was wir an Regeln darüber hinaus gerade auf den Weg gebracht haben, viel konsequenter durchsetzen. Wir sehen jetzt beispielsweise in Bayern, dass eine Trendwende erkennbar wird. Die ist in Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen, nicht erkennbar. Hier geht es auch darum, dass Regeln, die im Moment schon gelten, nicht nur auf dem Papier stehen, sondern in der Praxis auch durchgesetzt werden.
Weihnachtsferien vorziehen, ist das eine Idee? Hat Robert Habeck heute vorgeschlagen?
Ja, ich glaube, wenn es um das Vorziehen der Weihnachtsferien geht, dann geht es auch immer direkt um die Frage, bleiben Schulen offen oder nicht? Klar ist doch, das kann das letzte Mittel nur sein. Wir haben Kinder und Jugendliche in der ganzen Pandemie immer unheimlich stark in Verantwortung gezogen. Und solange wir mit 50.000 Menschen in Fußballstadien sitzen, die Kneipen offen sind, die Bars offen sind, solange alle Veranstaltungen nur halbherzig 2G-Plus-Regeln auch wirklich durchsetzen, kann es nicht sein, dass wir bei Schulen zuerst anfangen. Aber nochmal, auszuschließen ist im Rahmen einer neuen Mutation, die sich ganz stark ausbreitet, Fallzahlen, die von Woche zu Woche weiter in die Höhe schnellen, nichts. Insofern von uns allen ist zu erwarten, konsequente Maßnahmen die vierte Welle brechen. Und da gehört jedes Mittel, was dazu führt, auch dazu.
Auch einheitliche Maßnahmen. Der grüne Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucher, sagt heute, dass die Bundesnotbremse zurückkommen müsse. Und auch die epidemische Lage nationaler Tragweite. Wie bringen Sie das Ihrer Parteispitze und dem Koalitionspartner FDP bei?
Ja, wir Grüne haben da eine ganz klare Haltung. Wir brauchen Maßnahmen, die wirken, die nachvollziehbar sind. Da ist Einheitlichkeit, das haben wir in der Pandemie gelernt, ein ganz wichtiges Kriterium. Und es muss auch deutlich sein, dass wenn eine Lage schlimm ist, dass dann auch verlässlich wirklich Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden. Ich kann nicht nachvollziehen, wie in Sachsen-Anhalt nicht grundsätzlich und flächendeckend 2G plus angewendet wird. Wenn das über Regelungsrahmen der Länder allein nicht durchsetzbar ist, dann braucht es auch andere durch den Bund auf den Weg gebrachte Regelungen, die das sicherstellen.
Das heißt, sollte die epidemische Notlage noch diese Woche im Bundestag festgestellt und die Bundesnotbremse wieder verhängt werden?
Ja, zunächst einmal ist es gut und richtig, dass Bund und Länder jetzt morgen zusammenkommen und darüber beraten, wie man jetzt schnellstmöglich zusätzlichen Schutz für die Menschen in diesem Land umsetzen und auf den Weg bringen will. Und davon ausgehend wird man auch darüber beraten müssen, wann weitere Gesetzgebungsschritte im Bund dafür erforderlich sind und möglich sind. Und dann werden wir sie als Ampel auch auf den Weg bringen.
Es ist interessant, was die Ampel jetzt immer mehr möchte, weil das sind jetzt ganz andere Töne, zum Beispiel die allgemeine Impfpflicht. Wollen das jetzt plötzlich alle in der Koalition?
Also fest steht, wir werden ein mehrstufiges Verfahren bei der Impfpflicht brauchen. In einem ersten Schritt müssen wir jetzt zunächst die einrichtungsspezifische Impfpflicht fürs Gesundheitswesen auf den Weg bringen. Da geht es konkret gar nicht um die Impfquote, sondern vor allem darum, Menschen, die besonders gefährdet sind, auch sicher und verlässlich zu schützen. Und in einem nächsten Schritt, davon bin ich überzeugt, wenn wir mit anderen Instrumenten die Impfquote in diesem Land nicht gesteigert bekommen, kommen wir um eine allgemeine Impfpflicht nicht drumherum und werden die dann auch in einem Gesetzgebungsverfahren geordnet im Bundestag in einem nächsten Schritt beschließen.
Das heißt, die FDP ist jetzt auch dafür. Die war ja eigentlich immer dagegen.
Ich kann nicht für die FDP sprechen, aber ich kann sicher sagen, dass wir Grünen uns alles dafür tun, dass diese Pandemie ein Ende haben wird. Und dafür ist es offensichtlichermaßen so, dass wir eine hinreichend hohe Impfquote brauchen. Und wir werben dafür, dass wir alle Maßnahmen, und dazu gehört ausschließlich ausdrücklich auch eine allgemeine Impfpflicht dazu, miteinander bereden, besprechen und dann auch klären, wie sie in der Praxis umgesetzt und beschlossen werden kann.
Sie können auch nicht für die SPD sprechen und dennoch komme ich nicht umhin, Ihnen noch die Frage zu stellen. Können Sie uns verraten, warum sich die Sozialdemokraten so schwer tun, in dieser ernsten Notlage einen Gesundheitsminister, eine Gesundheitsministerin zu benennen, damit der oder die endlich arbeiten kann, besser gestern als morgen?
Ja, richtigerweise haben Sie mir die Antwort schon vorweggenommen und tatsächlich kann ich nicht für die SPD sprechen. Ich kann aber sicherlich sagen, dass nachdem FDP und Grüne in einem ersten und zweiten Schritt ihr Personal für die zukünftige Ampelregierung benannt haben, es jetzt gut ist, dass die SPD das in einem nächsten Schritt auch tut. Und ich verstehe viele Menschen.
Müssten wir das nicht längst wissen, Herr Dahmen? Müssten wir das nicht längst wissen, wer das wird? Der oder die müsste doch längst die Arbeit aufgenommen haben in Zusammenarbeit mit Herrn Spahn.
Ich kann gut verstehen, dass viele Menschen genau auf Bundesgesundheitsministerium schauen und fragen, wer wird da nahtlos diese Staffelstab-Übernahme dann vollziehen und wer übernimmt da Verantwortung? Nochmal, diese Frage müssen Sie der SPD stellen und ich bin sicher, sie wird sie verantwortungsvoll und zügig stellen und beantworten und dann auch entscheiden.
Sagt der Gesundheitspolitiker der Grünen, Janosch Dahn. Danke Ihnen für das Gespräch.
Gern.
Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschland im zweiten Corona-Winter und nichts dazugelernt? Dazu hat Christine Becker aus unserem ARD-Hauptstadtstudio diese Meinung.
Ich bin so müde. Ich bin so traurig und ich bin so wütend. Wie kann es sein, dass wir am Ende von Jahr 2 dieser Pandemie wieder vor einem so düsteren Weihnachten stehen? Klar, viele sind geimpft, aber auch klar, es sind nicht genug. Die Wissenschaft warnt und es passiert zu wenig, zu spät, zu zögerlich. Wir fliegen Patienten durch die Republik und lassen zugleich in vollen Stadien das Virus Fußball spielen. Schulen mühen sich mit Teststrategien und scheitern an überlasteten Laboren und Gesundheitsämtern. Und wer sich zum dritten Mal oder endlich impfen lassen will, steht zum Teil stundenlang in der Kälte, weil die Verteilung weder rechtzeitig noch gut organisiert wurde. Es ist eine Schande. Währenddessen schieben Politiker von Bund und Ländern, von neuer Ampel und alter GroKo Schuldzuweisungen hin und her. Ich kann es nicht mehr hören. Morgen also wollen sich kommissarische Kanzlerin, künftiger Kanzler und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen zusammenschalten. Und ich erwarte endlich Klarheit und Verbindlichkeit. Wenn wir die Intensivstationen nicht überlasten wollen, wird es ohne stärkere Beschränkungen und Impfpflicht nicht gehen, sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Klingt ernüchternd nach all der Zeit und all den Mühen, die viele in Krankenhäusern, Schulen, im Alltagsleben auf sich genommen haben, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Es ist aber wahrscheinlich eine letzte Chance, um zu verhindern, dass wir wieder alles dicht machen müssen.
Die Meinung von Christine Becker. Die Covid-19-Pandemie ist, wie das Wort schon sagt, eine weltweite und so ist die Erkenntnis eigentlich ganz banal, dass nur wir alle gemeinsam den Weg herausfinden werden. Allein In der Wirklichkeit ist es so, dass sich viele arme Länder im Stich gelassen fühlen. Nicht zuletzt in Afrika, wo nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung geimpft ist und wo nun obendrein Tourismus und Wirtschaft empfindlich getroffen werden. Denn hier ist nun die womöglich gefährliche neue Virusvariante aufgetaucht. Und Europa zögerte nicht, sofort Reisebeschränkungen gegen Südafrika und seine Nachbarstaaten zu verhängen. Ausgerechnet gegen das Land, das sich bei der Entdeckung von Omikron so vorbildlich verhalten hat. Richard Klug.
Nur wenige Besucher vor dem früheren Haus der südafrikanischen Legende Nelson Mandela. Ein einsamer Tänzer am Straßenrand. Der südafrikanische Tourismus liegt am Boden. Unsere Tourismusindustrie ist in ein Loch gefallen. Wir merken das immer sofort, sobald schlechte Nachrichten kommen. Es sind ja nicht nur die Fernflüge ausgefallen, sondern auch alle Flüge aus den Nachbarländern Südafrikas. Die Touristenmeile in Soweto verwaist. Vom Tourismus leben in Südafrika über 1,5 Millionen Menschen, für sie jetzt Stillstand. Die Frühstückspension von Conway Faulkner war während der Corona-Krise 10 Monate lang geschlossen gewesen. Jetzt sieht er einer ungewissen Zukunft entgegen. Die Reisebeschränkungen für ihn eine Frechheit. Die Briten waren die Ersten, die uns so hirnlos behandelt haben. Mich hat überrascht, dass die anderen Europäer mitgezogen haben. Das war eine völlige Überreaktion. Die Südafrikaner fühlen sich dafür bestraft, dass ihre Wissenschaftler so schnell und so transparent mit der Entdeckung der neuen Variante umgegangen sind. Auch der Staatspräsident ist gegen die Reisebeschränkungen. Das Einzige, was die Reisebeschränkungen erreichen werden, ist, dass die Wirtschaft unseres Landes weiteren Schaden erleidet. Diese Beschränkungen werden Südafrikas Anstrengungen, sich von der Pandemie zu erholen, zunichte machen. Ramaphosa forderte seine Landsleute erneut auf, sich impfen zu lassen. Die Impfkampagne ist bis jetzt schleppend verlaufen. Die Infektionszahlen der letzten Wochen waren dennoch auf niedrigem Niveau geblieben. Hier in Kapstadt kann man sich jetzt doch im Auto impfen lassen. Der Andrang aber auch hier überschaubar. Virologen warnen in einer Videokonferenz des Gesundheitsministeriums vor einer raschen Zunahme der Infektionszahlen. Wir erwarten eine höhere Rate an Durchlässigkeit, das heißt also eine rasche Zunahme an neuen Infektionen. Das deutet sich jetzt bereits an. Wenn das geschieht, gehe ich von etwa 10.000 neuen Fällen pro Tag aus, am Ende dieser Woche. Allerdings, bisher hat Omikron in Südafrika ausnahmslos sehr milde Symptome ausgelöst. Infiziert haben sich bis jetzt nur junge Menschen. Und so fühlten sich heute ein paar US-amerikanische Touristen sicher genug, den Tänzern vor dem Nelson Mandela-Haus doch noch einen Fototermin zu bescheren. Ganz ohne Maske.
Dass alles immer nur teurer wird, dieses Gefühl kennen wohl viele, aber lange Zeit war es auch tatsächlich nur das, ein Gefühl. Über viele Jahre war die Preisentwicklung in Deutschland stabil. Doch das ändert sich gerade. Nicht nur die Preise für Heizöl und Benzin schnellen rasend in die Höhe, auch was im Einkaufswagen landet, kostet tatsächlich mehr. Und so ist gerade ganz handfest beim Blick ins Portemonnaie zu spüren, was heute das Statistische Bundesamt in spröden Zahlen verkündete. Erstmals seit 29 Jahren liegt die Inflationsrate wieder über 5%. Und besonders schmerzhaft treffen die hohen Preise die, die ohnehin wenig haben, was auch unser Mittendrin-Team im rheinland-pfälzischen Kusel erfahren hat. Axel John.
Der Landkreis Kusel, eine strukturschwache Gegend, aber auch diese Region mittendrin im Sog steigender Preise. Schon am Morgen gibt es bei der Tafel viel zu tun. In ein paar Stunden werden Lebensmittel ausgegeben. Supermärkte spenden, was übrig geblieben ist. Hier erfahre ich, die Inflation hat die Lage noch mal verschärft. Es kommen immer mehr.
Die Armut nimmt zu, sage ich mal. Die Armut nimmt extrem zu. Vor allem alleinerziehende junge Leute, Frauen. Ja. Das kann man ruhig sagen.
In den letzten 3 Monaten, 4 Monaten sind also jede Menge dazugekommen. Ja, hat es zugenommen. Das merkt man also schon.
Preise, die so anziehen und alles, wo soll die Leute sonst was herbekommen, wenn nicht hier noch wirklich die letzte Möglichkeit ist?
Auch Wolfram Schreiner hilft hier. Er erzählt mir, durch die Inflation werde für viele das Leben unbezahlbar. Nachdem sich auch Lebensmittel teils massiv verteuert haben, hätten sich auch die Wünsche verändert.
Die fragen jetzt mehr nach Waren, zum Beispiel Grundnahrungsmittel, Mehl, Öl, Butter, so Sachen, weil dann ist das nicht drin, ist das, habt ihr nicht das noch, habt ihr nicht das noch. Da merkt man einfach, dass die Leute das brauchen. Das hat sich extrem verändert.
Der Inflationsdruck hat inzwischen auch die erreicht, die bislang mit ihrem Geld zurechtkamen. Aber die Spritpreise sind für immer mehr eine finanzielle Herausforderung. Für die Region gilt ohne Auto keine Arbeit. Jennifer Knobloch arbeitet als Schuhverkäuferin und noch als Putzfrau.
Wenn ich tanke und noch sehe, wie das Geld gerade so davon geht, das ist im Moment ist es für mich purer Luxus. Ich denke dann immer persönlich, wie viele Stunden muss ich da stehen zum Arbeiten, für Tanke zu fahren. Ja, wenn ich dann dran denke, dass es so noch viel weiter steigt in den nächsten Jahren und das wird ganz sicher, ja, da könnte ich heulen.
Aber nicht nur die Spritpreise machen Sorgen. Beim Putzen im Gemeindehaus macht sich Jennifer Knobloch grundsätzliche Gedanken. Und das, obwohl auch ihr Mann Geld verdient.
Wie wird das dann in 10, 15 Jahren sein, wenn meine Kinder erwachsen sind? Können die sich irgendwas mal leisten? Können die sich mal ein Haus bauen? Da hat man als Mama schon richtig Angst davor.
Ein paar Straßen weiter treffe ich Bettina Heinz. Bei der Feuerwehr hilft sie ehrenamtlich mit. Ihren regulären Job als Sanitätsfachfrau hat sie in der Pandemie verloren. Ihr Mann hat zwar Arbeit, die Inflation nagt aber am Familienbudget.
Irgendwann sind dann eben auch die Rücklagen weg. Und dann muss man schon anfangen rechnen von zwei Gehälter auf ein Gehalt. Die Spülmaschine, wissen wir jetzt nicht, wie lange sie noch hält. 400 Euro für eine neue Spülmaschine ist jetzt mal nicht drin. Klar kann man sagen, dann spül halt mit der Hand. Klar, machen wir ja auch. Aber da brauchen wir wieder mehr Wasser, also wieder Ende vom Jahr mehr Kosten.
Sie fühle sich hilflos, das trübe auch ihre Vorfreude auf Weihnachten. Für sie eine neue Erfahrung.
Dieses Familiäre, dieses Zusammensein, es geht unter, weil eben zu viel hinten dran steht, wo man sich dann doch Sorgen macht, Kopf macht. Es wird kleiner ausfallen wie die Jahre zuvor. Also das auf jeden Fall.
Zurück zur Tafel. Am Nachmittag kommt die Kundschaft. Mit mir vor der Kamera über die Folgen der Teuerung reden, das will hier niemand. Es herrschen Scham und Unsicherheit. Auf die Zukunft angesprochen, finden dagegen die Helfer der Tafel klare Worte.
Ich denke, es wird dann noch schlechter werden. Es kommen ja immer jede Woche Leute dazu, fast jede Woche. Und ich wüsste nicht, wie sich das bessern sollte. Also ich hab, da fehlt mir die Fantasie dafür, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
Die Politik verspricht, die hohe Inflation sei nur vorübergehend. Aber was, wenn nicht? Diese bange Frage stellen sich immer mehr Menschen in der Region Kusel.
Und wir uns jetzt auch. Was, wenn die hohe Inflation nicht nur vorübergehend ist und länger anhält? Wenn der Druck zu groß wird, weil Unmengen Geldes in den Markt gepumpt worden sind, dann ist es an der Europäischen Zentralbank, die ja für die Stabilität des Euro zu sorgen hat, die richtigen Knöpfe zu drücken und Luft herauszulassen. Doch die hält sich bislang jedenfalls zurück, berichtet Klaus-Rainer Jackisch.
Das ist der Ort, der die Inflation in Schach halten soll, die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main. Sie peilt eine Preissteigerungsrate von 2% an. Jetzt ist die Inflation in Deutschland mehr als doppelt so hoch. Dennoch erwarten die Währungshüter einen deutlichen Rückgang im kommenden Jahr.
Wir gehen davon aus, dass jetzt der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht ist. Und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Die Lieferengpässe werden sich allmählich auflösen. Die Energiepreise werden nicht mehr ganz so stark steigen wie in diesem Jahr. Und es werden auch einige statistische Sondereffekte aus der Berechnung herausfallen.
Dazu gehört etwa die Senkung und Wiederanhebung der Mehrwertsteuer, was die Preise zeitweise in die Höhe getrieben hat. All dies Auswirkungen der Corona-Pandemie, wie auch ein weiterer Grund, der nach Ansicht von vielen Volkswirten für einen Rückgang der Inflation sorgen könnte.
Die Haushalte geben im Moment auch gerne ihr Geld aus, weil sie auf sehr hohen Ersparnissen sitzen. Sie konnten ja während der Lockdowns nicht konsumieren. Und irgendwann wird das aber wieder vorbei sein und dann kann man den Euro wieder nur einmal ausgeben.
Ist das Ersparte weg, sinkt die Nachfrage und infolgedessen fallen die Preise, so die Argumentation. Doch die optimistische Position der EZB stellen andere Experten in Frage.
Nach unserer Einschätzung wird die Europäische Zentralbank mit dieser Aussage falsch liegen. Die Inflation wird höher sein, als sie sich das im Moment in ihren Projektionen vorstellt.
Das liegt vor allem daran, dass die Pandemie für Lieferengpässe gesorgt und die Rohstoffkosten nach oben katapultiert hat. Ein Effekt, der erst jetzt voll beim Verbraucher ankommt.
Die Erzeugerpreise befinden sich im Moment auf dem höchsten Stand seit 1951. Und das wird bei den Unternehmen natürlich dazu führen, dass sie versuchen, die Preise an die Verbraucher weiterzuwälzen. Gleichzeitig versucht man dann auch, möglicherweise mehr lokal zu produzieren.
Doch das ist natürlich viel teurer als die Ware aus den Billiglohnländern. Ein weiterer Preistreiber aus Sicht der EZB-Kritiker ist der Umbau der Energieversorgung als Folge der Klimapolitik. Vieles ist derzeit wegen der Pandemieentwicklung noch unklar. Doch sollten die Kritiker recht behalten, wird der EZB nichts anderes übrig bleiben, als ihre Geldpolitik zu ändern.
Auch wegen steigender Preise fordern Gewerkschaften schon länger mehr Geld für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Ausdauernd wurde darüber mit Vertretern der Länder verhandelt. Aber heute gab es in Potsdam eine Einigung. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Mehr als 1 Million Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder bekommen von Dezember kommenden Jahres an höhere Gehälter. Zudem soll eine Corona-Sonderzulage ausgezahlt werden. An Schulen, in Verwaltungen und Unikliniken hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Warnstreiks gegeben.
Pflegekräfte auf Intensivstationen sollen von dem Tarifabschluss besonders profitieren. Nach 3 Verhandlungsrunden hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften heute Vormittag auf höhere Gehälter im öffentlichen Dienst geeinigt.
Das ist kein Tarifergebnis, was vollständig befriedigend ist aus unserer Sicht. Aber es ist respektabel. Es hat eindeutig starke Seiten.
Alle Tarifbeschäftigten der Bundesländer außer in Hessen sollen von Anfang kommenden Jahres eine Corona-Prämie erhalten. Einmalig 1.300 Euro steuerfrei. Auszubildende Praktikanten und Studierende zur gleichen Zeit 650 Euro. Zum 1. Dezember kommenden Jahres werden die Gehälter um 2,8% steigen. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber sagte, die Tarifeinigung werde die Bundesländer rund 2,2 Milliarden Euro kosten.
Wenn es beiden Seiten wehtut, dann ist es meistens ein guter Kompromiss. Und so ist es auch in diesem Fall. Wir haben gezeigt, dass wir hier uns bewegen können.
Der Tarifabschluss gilt bis Ende September 2023.
2 Monate nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin haben die Spitzen von SPD, Grünen und Linken ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Zentrale Ziele der neuen Landesregierung sind der Bau von mehr Wohnungen, besserer Klimaschutz sowie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Die designierte regierende Bürgermeisterin Giffey sagte, der Entwurf zeichne den Weg zu einer ökosozialen Weiterentwicklung der Stadt. Hochrangige Diplomaten mehrerer Staaten haben einen neuen Vermittlungsversuch im Atomstreit zwischen dem Iran und den USA begonnen. Nach 5-monatiger Unterbrechung kamen die Verhandler in Wien zusammen, um das Atomabkommen mit dem Iran von 2015 wieder zu beleben. Die USA waren 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump aus dem Vertrag ausgestiegen. Vermitteln wollen nun Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China. Nach dem schwarzen Freitag Ende vergangener Woche, an dem Investoren auf die Verbreitung der neuen Virusvariante Omikron reagiert und für erhebliche Kursverluste gesorgt hatten, hat sich die Börse zwar wieder etwas erholt, es bleibt aber viel Skepsis bei den Anlegern. Die Hoffnungen ruhen derweil auf den Impfstoffherstellern BioNTech und Moderna. Näheres jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Noch ist unklar, ob es sich bei Omikron um eine Virusvariante handelt, auf die bestehende Impfstoffe nicht oder nur schlecht reagieren. Was wiederum Kontaktbeschränkungen und Lockdowns nach sich ziehen könnte, mit allen negativen Folgen für die Konjunktur. Doch für Erleichterung sorgt, dass die Impfstoffhersteller vorsorglich bereits dabei sind, ihre Impfstoffe anzupassen, sodass ein neues Serum gegen Omikron nach ihren Aussagen innerhalb von 6 Wochen einsetzbar und innerhalb von 100 Tagen auslieferbar wäre. In nur 2 Handelstagen legten die Aktien von BioNTech und Moderna um bis zu 30% zu. Denn immer klarer wird, dass diese Virusvariante nicht die letzte sein dürfte und neuen Corona-Wellen nur mit mehr Impfungen der Garaus gemacht werden kann. Heißt, in den nächsten Jahren wird noch immens viel Impfstoff gebraucht.
Der Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma dauert unvermindert an. Begleitet von zahlreichen kleineren Erdbeben öffneten sich im Vulkangestein weitere Ausbruchskanäle. Ein neuer Lavastrom fließt Richtung Tal und droht weitere Landstriche zu zerstören. Bislang mussten etwa 7000 Menschen ihre Häuser verlassen.
So, und zum Schluss müssen wir Ihnen noch erzählen, was sich hinter dieser Tür ereignet hat. Eine Geschichte, die kaum englischer sein könnte, spielt sie doch in einem der Heiligtümer der Briten, einem Pub, und stammt doch der Soundtrack dazu von einer der Britpop-Bands. Nur typisch englisch Nieselregnen tut es in dieser Geschichte nicht, sondern es hat geschneit und das nicht zu knapp. Was dann passierte, sehen Sie selbst. Über einen unverhofften Lockdown in verschneiter Oase, Annette Dittert.
Es gibt Schlimmeres, als wegen Corona in Quarantäne zu sitzen. Zum Beispiel in einem Pub in Yorkshire eingesperrt zu sein, mit einer Oasis-Coverband. Und das viele Tage lang. Sie stecken seit Freitag hier fest. 61 Briten, die eigentlich nur für ein schnelles Bier gekommen waren. Unsere Gäste haben sich auf dem Boden verteilt und in Schlafsäcke eingerollt. Manche wollten eigentlich im Zelt schlafen, aber dafür war es dann doch zu kalt. Ein Schneesturm hatte das Tannhill Inn, das höchste Pub Yorkshires, kalt erwischt. Und dabei hätten sie es ahnen können. Vor 4 Jahren erst waren sie Hauptdarsteller eines Werbeclips, der genau das vorwegnahm. Aber statt Frust und Beschwerden macht man hier jetzt das Beste draus. Wir sind schließlich in England. Und der Engländer entfaltet bekanntlich erst in der Krise seinen wahren Kern. Humor, Improvisationskunst und Gelassenheit. Wir haben Karaoke gesungen und spielen Karten. Die Gäste haben abgewaschen und ab und zu versucht, die Autos freizuschaufeln. Es war fantastisch bislang. So fantastisch, dass man schon jetzt beschlossen hat, sich hier im nächsten Jahr wieder zu treffen. Die Leute sind als Fremde gekommen und gehen als Freunde. Und die zweite gute Nachricht, die kam dann heute am frühen Abend. Ein Schneepflug, der ihrem unfreiwillig langen Wochenende dann doch noch ein spätes Ende setzte.
Und die eingeschneite Coverband hat sich übrigens gleich sehr passend umbenannt von No Aces in Snow Aces. Womit wir sofort bei Carsten sind und fragen können, wie sind denn bei uns die Aussichten, in der Kneipe eingeschneit zu werden?
In bestimmten Gegenden gar nicht so schlecht. Ich nenne mal 3 Gegenden. Schwarzwald, Hochstraße, Allgäu und Bayerischer Wald. Da dürfte es bis morgen Nachmittag überall auch einiges an Schnee geben. Also 20, 30 Zentimeter sind da lokal durchaus möglich an Neuschnee. Und der Wind kommt auch noch dazu. Also da könnte zumindest eine Kneipentür mal zugeweht werden. Wind ist ein wichtiges Stichwort für die weitere Wetterentwicklung. Es war in der letzten Zeit eher schwachwindig. Hier sehen wir, morgen wird es windiger, auch im Süden einzelne Sturmböen. Mit dem Wind wird es für die meisten von uns morgen auch wärmer. Und dann passiert am Mittwoch etwas Entscheidendes. Ein kleines, aber intensives Sturmtief erreicht den Norden Deutschlands. Das ist der Stand Mittwochabend 20 Uhr. Das wird auch der Höhepunkt des Warmluftvorstoßes werden. Dahinter dreht der Wind, wir sehen es hier, auf Nord und ab Donnerstag kommt die kältere Luft zurück. Aber jetzt nochmal, was heißt dieser ganze Wind, was heißt dieser Sturm für unsere Wetterentwicklung? Für morgigen Dienstag erwarten wir im Süden und im Südosten noch längere Zeit weiße Straßen, ziemlich viel und auch kräftige Schneefälle, 10 bis 20 Zentimeter dürften hier möglich sein, bevor das Ganze dann in Regen übergeht und auch dann wieder wegschmilzt. Übrigens vom Schwarzwald bis zum Alpenvorland 80 bis 100 Kilometer pro Stunde Wind oder Sturm besser gesagt. Und Sturm ist dann am Mittwoch mit Orkanböen und schweren Sturmböen an der Nordseeküste und im Harz ein Thema. Jetzt noch zum Wetter obendrauf. Zunächst, wir haben aktuell Schneeschauer immer noch im Süden Baden-Württembergs und Bayerns. Auch in der zweiten Nachthälfte schneit es dort weiter. Morgen kommt hier die Warmfront mit dem auffrischenden Wind, bringt mehr und mehr Regen. Aber an der Vorderseite dieser Warmfront ist es eben eher Schneefall. Und vom Erzgebirge bis zum Süden Baden-Württembergs wird es bis morgen Nachmittag schneien, während es im Norden dann doch eher der Regen ist. Die Temperaturen steigen schon im Verlauf der nächsten Stunden bis morgen früh, also jetzt während der Nacht weiter an. Das gilt vor allem für den Nordwesten, deshalb haben wir hier morgen früh 4 bis 6 Grad. Frostig wird es nochmal im Südosten. Und tagsüber erleben wir hier am Niederrhein sogar schon plus 10 Grad. Im Bayerischen Wald und im Allgäu bleibt es noch knapp frostig. Die weiteren Aussichten, stürmisch und regnerisch, präsentiert sich der Mittwoch. Ab Donnerstag kälter mit Graupelgewitter, aber auch ab und zu etwas Sonnenschein.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier folgt jetzt die Story im Ersten, die unter dem Titel »Dem Sterben zum Trotz« fragt, ob in unserem Gesundheitssystem weniger der Mensch im Blickpunkt steht als vielmehr das lukrative Geschäft. Um 0.20 Uhr bringt Sie heute Konstantin Schreiber im Nachtmagazin auf den neuesten Stand und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.